D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Dennis Horn.
Jawohl. Was mit Zensur, wenn die Türkei ein Interview der Deutschen Welle einkassiert?
Was mit Mann, wenn die Zeit eine Zeitschrift für moderne Männer probiert?
Was mit Fernsehen, wie die deutschen TV-Sender in der neuen Saison gegen Netflix punkten wollen?
Was mit Links, wenn Webseitenbetreiber für Links auf Webseiten mit Urheberrechtsverletzungen haften?
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Michel Friedmann. Das Filmmaterial seines Interviews für die Deutsche Welle mit dem türkischen Jugend- und Sportminister Akif Kölic ist einkassiert worden. Unseren Kollegen vom Deutschlandfunk sagte er:
Wenn erstens so etwas möglich ist bei einem internationalen Team, dass ein Interview, das ein Minister nicht gutiert, dazu führt, dass dieser Minister oder seine Mitarbeiter durch Druck einfach das Material in Anführungsstrichen beschlagnahmen und mitnehmen und dass sie hilflos sind und nichts dagegen tun können, dann haben wir ein Problem.
Die zweite Meinung
kommt heute von unserem Sport- und Medienminister Dennis Horn.
Ach, diese Welt, in der wir heute leben. Es ist gut, dass Journalisten wie Michel Friedmann so klar Stellung beziehen. Aber manchmal finde ich es schade, dass wir uns im Journalismus heute so oft damit aufhalten müssen, Stellung zu beziehen. Damit Gerüchte und Lügen zu widerlegen. Damit Dinge einzufangen. Was freue ich mich auf Zeiten, in denen wir es wieder öfter schaffen, selbst Themen zu setzen, statt uns gefühlt ständig von ihnen treiben zu lassen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Männer-Medienmagazin.
Daniel, was verbindest du mit einem Männer-Magazin? Um es auch so schön zu betonen, wie du das gerade gemacht hast.
Ich heiße Dennis.
Was habe ich gesagt?
Und du bist Daniel, aber ansonsten...
habe ich Daniel gesagt? In meinem Skript steht Dennis.
Ah, ist schon in Ordnung, Dennis. Ja. Also, Männermagazin war deine Frage. Autos, Fußball, Muskeln und vielleicht, sagen wir mal, so ein bisschen was Feministisches. Ah. So als Alibi, weißt du, damit es nicht so schlimm ist, 2016 ein Männermagazin zu starten.
Es ist ja grundsätzlich so, wenn man mal so zum Kiosk geht, dann werden eigentlich genau diese Klischees, die Dennis da gerade aufgezählt hat, auf jeden Fall bedient. Aber ist das eigentlich noch moderner Journalismus für den Mann? Ist es nicht vielleicht auch Zeit für neuen Männerjournalismus?
Die Macher des Zeit-Magazins haben gegründet. Eine neue Zeitschrift, das Zeit-Magazin Mann. Seit dieser Woche im Handel 60.000 Exemplare. Und wenn es gut läuft, dann kommt dieses Magazin zweimal im Jahr raus.
Ich war richtig neugierig, war in meinem kleinen Kiosk hier im Medienhafen in Düsseldorf. Und wie sagt man so schön, die sind zeitschriftentechnisch gut sortiert. Und ich kann aber eine kleine Geschichte erzählen, wie ich das Magazin dann gesucht habe. Weil die kannten es erstmal noch nicht, weil neu und so. Da habe ich erstmal geguckt, so bei den Männerzeitschriften, so bei Men's Health, so Fitness und so. Habe ich es nicht gefunden. Wenn ich habe ich so überlegt, ja, vielleicht Autos. Und bei den ganzen Autosachen war es auch nicht da. Bei den Interview-Fachmagazinen hier Playboy und so auch nicht.
CT, ja, irgendwo so IT-Bereich?
IT habe ich auch da. Ja. Da waren und da wurde die Wired gefeiert. Also das war relativ schwierig. Und weißt du, wo ich es dann gefunden habe? Bei den anderen Zeitprodukten. Ja, also es war nicht nach Genre, sondern dann irgendwie nach Marke sortiert. Da wäre ich nicht drauf gekommen, aber egal.
Also nach Buchstabe, ganz hinten bei Z. Ja, einfach. Deswegen genau. Hast du so lange. Ja. Lass uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen des Zeitmagazins Mann werfen.
Das machen wir. Und zwar sprechen wir darüber mit dem Chefredakteur Christoph Arment. Er ist Portugal-Urlauber und Weißweintrinker und jetzt live bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend, Christoph. Oh, Moment. Guten Abend.
Mit den Vornamen ist natürlich eine gute Geschichte erstmal.
Ja, auch meine Güte. Das war für mich auch die
sechste Stunde.
Ja. Aber wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Ich war dieses Jahr auch wieder in Portugal. Das habe ich aus deinem Vorwort, wie es sich für eine ordentliche Zeitschrift gehört, auch auf Seite 17 gefunden. Da gab es die Erkenntnis, dass manchmal man in seinem Leben Entscheidungen treffen muss, um glücklicher zu sein. Das scheint ja so ein bisschen das Motiv eurer Themen in der Zeitschrift zu sein. Stimmt das?
Ja, genau. Das ist tatsächlich so passiert, dass ich im Urlaub war in Portugal an der Atlantikküste, da in der Nähe von Sintra, am Meer, in einem wirklich sehr netten Restaurant. Und am Ende des Abends kam der Gastwirt zu uns an den Tisch und sagte, du musst unbedingt mal diesen Weißwein von Baron Brümmer probieren. Und dann habe ich irgendwie gesagt, Baron Brümmer, das klingt nicht wirklich portugiesisch. Ich kann kein Portugiesisch, aber es klang auch, obwohl er sehr weich portugiesisch ausgesprochen hat, irgendwie deutsch oder österreichisch. Und dann habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich einen Winzer gibt im Nachbardorf und habe die Geschichte von dem recherchiert und habe herausgefunden, dass es jemand war, der in den 60er Jahren aus Deutschland ausgewandert ist nach Portugal und keine Ahnung von Pferden hatte. Was ihn aber nicht daran gehindert hat, Portugals erfolgreichster Pferdezüchter zu werden anschließend. Und im Alter von 96 hatte er gerade eine schwere Krankheit überwunden und hat gesagt, ich mache nochmal was ganz anderes, ich werde Winzer. Und alle seine Freunde und seine Familie haben ihn für komplett verrückt erklärt. Und heute ist er 104 Jahre alt und wenn wir richtig recherchiert haben, Europas ältester lebender Winzer. Der Weißwein schmeckt da übrigens auch noch ziemlich gut. Und ich habe gedacht, als ich die Geschichte gehört habe von ihm, eigentlich ist es nie zu spät, Entscheidungen zu treffen, um ein glücklicherer Mensch zu werden. Und vielleicht ist das ein guter roter Faden für unser Männermagazin.
Ja, und es steht drin, zu Entscheidungen, man treffe sie nur für sich, unabhängig von Familie und Partnern, von Kindern und Freunden, Kollegen und Chefs. Klingt so ein bisschen so, als ob du so die Emanzipation des Mannes beschreibst. Muss der moderne Mann egoistischer sein?
Emanzipation des Mannes ist ein guter Gedanke. Also ich glaube, dass heute unglaublich viele Erwartungen von außen, also im Beruf und im Privaten, auch an Männer, natürlich auch an Frauen herangetragen werden. Und dass man aber manchmal im Leben einfach nur eine Entscheidung für sich treffen muss, um für sich selbst glücklicher zu werden. Und dann ist man auch angenehmer für die Umwelt. Also ich glaube, dass das manchmal ganz lehrreich ist im Leben oder wichtig. Das müssen übrigens nicht nur 96-jährige Pferdezüchter in Portugal so machen. Wir haben eine ganz andere Geschichte auch im Heft über einen Ende 20-Jährigen, der Fußballprofi war und der im letzten Jahr einen ziemlich großen Vertrag angeboten bekommen hat. Er hätte nochmal, ich glaube, einige Millionen Euro verdienen können und hat aber dann entschieden, er hört auf, er hat keine Lust mehr. Und Rudi Völler, es geht hier also um Marcel Jansen, um den Fußballspieler, der beim HSV gespielt hat. Und Rudi Völler ist dann ja in der Öffentlichkeit auf ihn losgegangen und hat gesagt, wie kann man nur in dem Alter aufhören, Fußball zu spielen, wenn man noch Fußball spielen kann? Das ist doch unglaublich. Und daraufhin war die Antwort von Marcel Jansen, wieso, ich spiele ja noch, aber ich spiele jetzt nur noch mit meinen Freunden. Und das fand ich eigentlich auch eine ziemlich gute Antwort. Er spielt tatsächlich jede Woche, einmal in der Woche in Hamburg mit seinen Jungs, wie früher. Nicht mehr fürs Publikum, nicht mehr für Geld, nur noch für sich selbst. Und wir haben ihn für die erste Ausgabe auch besucht.
Welchen Typ Mann habt ihr vor Augen? Also in einem Text taucht zum Beispiel auf, ein roter Porsche und kein Tesla, ist ja auch ein Statement irgendwie.
Ja, wir haben ja eine Kolumnistin im Zeitmagazin, Elisabeth Räther, die seit einigen Jahren unter anderem eine Kolumne schreibt, die trinkende Frau, weil wir es zu langweilig fanden, immer nur Männer über Alkohol schreiben zu lassen. Es gibt ja immer so dieses Bild vom Cognac-schwenkenden älteren Herrn, der dann also über Alkohol schreibt und Weine und sonstige Drinks. Also haben wir im Zeitmagazin Elisabeth Räther gefragt, ob sie nicht den Spieß mal umdrehen könnte und dann eine Kolumne schreiben könnte über die trinkende Frau und ihre Abenteuer. Und das macht sie seit einiger Zeit. Sehr unterhaltsam, wie ich finde. Und für unser Männermagazin, also für Zeitmagazin Mann, haben wir sie deshalb gefragt, ob sie nicht Lust hätte, über Autos zu schreiben, weil sie gerne schnelle Autos fährt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, Elisabeth Räther testet für uns schnelle Autos. Und in dem ersten Fall ist es ein Porsche gewesen, ja. Die Kolumne heißt natürlich die fahrende Frau.
Wenn du anderen so vom ersten Magazin, die es jetzt noch nicht gelesen haben, erzählst, was ist so dein persönliches Highlight in der ersten Ausgabe?
Also neben der Geschichte von dem Winzer, dem Baron Brümmer, den wir besucht haben auf seinem Weingut, habe ich zum Beispiel sehr gerne gelesen die Kolumne von Moritz von Uslar. Der schreibt eine Kolumne, die sich in jeder Ausgabe mit dem männlichen Körper beschäftigen wird. Und in der ersten Folge geht es um das alte Dilemma, dass wir Menschen, Männer, die jetzt auch nicht mehr so 25 sind, schon so ein bisschen älter sind, gut kennen, die Tanzfläche. Ja? Tanzen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr gerne auf Partys tanzt.
Ja. Und ich hab Daniel schon tanzen sehen.
Einmal. Ich war der Einzige, der auf der Facebook-Party von Horst Seehofer getanzt hat, möchte ich an dieser Stelle erwähnen.
Hat aber
das
Horst
war eine
Seehofer
Entscheidung,
hat nicht mit
die ich
getanzt.
Getroffen habe. Nein, der ist ganz schnell abgetanzt.
Stelle ich mir als ein wiederholsames Abenteuer vor. Ja. Also, und Moritz von Uslar schreibt eben auch über dieses Dilemma, dass man eigentlich als erwachsener Mann ja Schwierigkeiten manchmal hat, auf Partys dann so zu tanzen, weil man sich beobachtet fühlt und dass es am Ende aber dann doch ganz gut geht, ganz gut manchmal ist, wenn man dann doch noch tanzt, selbst wenn man nicht auf der Facebook-Party von Horst Seehofer ist.
Was mit Medien? Das druckfrische Medienmagazin. In meinen Händen liegt das neue Zeitmagazin. Männer, wir blicken heute hinter die Kulissen.
Weiter mit Chefredakteur Christoph Arment. Warum habt ihr beim Zeitmagazin eigentlich gesagt, wir brauchen jetzt noch ein Magazin für Männer?
Wir haben uns den Markt für Männerzeitschriften angeschaut und es ging uns eigentlich ähnlich wie euch. Also es geht da sehr viel um Special Interest Magazine, die sich dann ausschließlich um Autos oder um Muskeln kümmern. Aber eigentlich für erwachsene Männer, so auch aus unseren Freundeskreisen, eigentlich nicht so richtig gut sind oder nicht gemacht sind. Und dann haben wir gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn wir ein Männermagazin machen würden, und haben angefangen, daran zu arbeiten. Und der Abend in Portugal hat natürlich ein bisschen geholfen mit dem roten Faden. Und dann haben wir daraufhin auch unsere Geschichten ausgesucht und die Kolumnen angefangen zu produzieren. Haben dann Bernd Ulrich, den Politikchef der Zeit, gewonnen, der eine Kolumne schreibt über die Frage, wie männlich ist eigentlich Politik heute und warum eigentlich immer noch und was hat das mit Donald Trump zu tun. Haben aber auch ein Format eingeführt, das sie mich eigentlich, also eines eigentlich meiner heimlichen Lieblingsstücke ist, nämlich ein Interview mit Gisela Getty, die ehemalige, also die Milliardärsgattin, die lange mit dem berühmten amerikanischen Milliardär Getty verheiratet war, aber in den 70er Jahren auch Dennis Hopper ganz gut kannte und alle möglichen anderen spannenden Männer, und die in einem Format über die Männer ihres Lebens erzählt. Das wird in jeder Ausgabe erscheinen.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen rausgehört, so Magazin, sowas, was für uns im Freundeskreis interessant wäre. Also war der Typ Mann, für den ihr das Magazin macht, schon direkt klar, oder habt ihr den eher so ein bisschen erarbeitet?
Also ich habe mich unglaublich gefreut, als ich gestern oder vorgestern auf Instagram einen Post entdeckt habe. Da schrieb jemand, 6. September 2016, ich bin 39 Jahre alt und kaufe das erste Männermagazin meines Lebens. Und als ich den Post gelesen habe, dachte ich, genau, für solche Männer machen wir unser Männermagazin.
Wir wissen von unseren Radiohörern, dass sie jetzt oft zusammen in der WG kochen oder so an der Hausarbeit sitzen, und die Podcast-Hörer, die nehmen uns mit zum Joggen, beim Bartputzen, hören uns im Bett, zum Einschlafen vielleicht auch manchmal. habt ihr auch eine genaue Vorstellung, wie euer Magazin wahrscheinlich gelesen wird?
Also man sieht es ja schon auf Social Media, ist ja deshalb auch toll, weil man ja so relativ schnell einen Einblick bekommt, in welchen Lebensumständen Leser das Heft kaufen und lesen. Eine Leserin, die sich, glaube ich, auf Instagram Lesezeichen nennt, hat diese Ausgabe hingelegt und hat, glaube ich, einen Strauß Blumen daneben gestellt, wenn ich mich richtig erinnere, und hat dann dazu geschrieben, fahre am Freitag mit meinem Freund nach Warschau mit dem Zug und habe ihm dafür das neue Zeitmagazin Mann gekauft. Und dann hat sie noch hinzugefügt, und außerdem freue ich mich auch auf die Lektüre. Also ich habe natürlich auch den Verdacht, dass das Zeitmagazin Mann nicht ausschließlich von Männern gelesen werden wird, sondern eventuell auch von Frauen, die sich auch für Männer interessieren, hat es geheißen.
Lass uns mal ein bisschen über den Entstehungsprozess dann auch sprechen. Gab es da auch so Varianten, die da im Gespräch waren, oder Einfälle, die es dann am Ende nicht geworden sind oder nicht ins Blatt geschafft haben?
Ja, die verdrängt man natürlich dann immer auch sofort, wenn man sie dann nicht ins Heft nimmt. Also wir haben auch Formate bis zum Schluss noch ausprobiert. Also wir haben zum Beispiel irgendwann mal hatte ich die Idee, dass eigentlich viele Männer wahnsinnig gerne Listen lesen. Und deswegen haben wir ein Format eingeführt, die Listen der Saison, in der wir eben von Kultur bis Alltag Listen recherchieren, ganz am Ende des Heftes. Da geht es dann unter anderem, haben wir von Jörg Winger, der Produzent und Autor der Serie Deutschland 83, der ja auch für die UFA arbeitet und in Los Angeles war und alle neuen Fernsehserien gesehen hat, die jetzt im Herbst anlaufen. Der hat uns eine Liste recherchiert über die 5 spannendsten Fernsehserien, die kommen. Aber wir haben auch zum Beispiel recherchiert, wo man in deutschen Großstädten morgens um 7 schon einen guten Kaffee bekommt. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach.
Wo denn?
Also wo lebt ihr?
Ich in Düsseldorf.
Also ich gerade in München.
Du bist okay, in Berlin, warte, ne?
Dann schaue ich mal hier. Ich bin in Berlin, also ich blätter mal nach Düsseldorf. Düsseldorf im
Covent Garden. Ich bin aber in
Köln. Ja. Oh, der Köln. Ist, das Köln schaue ist ich super. Auch noch. Ja, war ja, schon mal Kaffee also, trinken. Also ja. Hier,
okay, in der Bilkeallee 126.
Ich wohne um die Ecke. Ich wohne da wirklich um die Ecke.
Das ist super. Gibt es auch frische Säfte?
Ja.
Und in Köln in der Kaffeebar. Da gibt es frische Brötchen in Wohnzimmeratmosphäre.
Also eine schwierige Antwort zu finden ist, also wo man morgens früh Kaffee findet, jetzt eine einfache Frage: Wie erfindet man eine neue Zeitschrift?
Indem man immer wieder darüber nachdenkt, was man selber gerne lesen würde, was fehlt und welche Geschichten, auf welche Geschichten man sich freuen würde, wenn man sie in anderen Magazinen lesen würde. Das ist für mich ganz oft ein Kriterium, dass ich das Gefühl habe, ich möchte gerne neidisch sein auf Geschichten, die anderswo stehen, und dann denken, ach, das hätte mir doch selber einfallen können. Und die eine der Geschichten, die wir in dem Heft haben, ist ja die Titelgeschichte über Christoph Walz, an dem wir, glaube ich, insgesamt anderthalb Jahre gearbeitet haben, dass wir diesen Termin, den wir dann bekommen haben in Los Angeles bei ihm, hatten, weil wir gesagt haben, wir würden gerne mit ihm in aller Ruhe mal über sein Leben reden, unabhängig von irgendwelchen Filmstarts und irgendwelchen Promotion-Terminen, die der gute Mann ja auch machen muss. Und das war eigentlich sehr schön, weil wir dann einen Tag hatten mit ihm in Los Angeles und er erzählt hat aus seinem Leben und auch über die Phasen, in denen es ihm gar nicht gut ging. Also er hatte zum Beispiel mal eine Phase in seinem Leben, in der er fast ein Jahr lang arbeitslos war und ja, überhaupt keine einzige Anfrage hatte für irgendeine Rolle. Und seine damalige Frau hat dann irgendwann zu ihm gesagt, Christoph, du bist doch so talentiert, du kannst doch irgendwas anderes auch machen. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, blitzte es nur so in seinen Augen. Also ich hatte so kurz dieses Quentin Tarantino Inglourious Basterds Gefühl, weil er sagte, ich habe mir nie was anderes vorstellen können. Und ich glaube, dass man manchmal bis zu 20 Jahre lang daran arbeiten muss, bis man wirklich gut ist in dem, was man macht. Und das fand ich dann irgendwie toll, wenn man dann da sitzt und hört einem doch spannenden, intelligenten Mann zu, der über sein Leben reflektieren kann. Als ich ihn dann gefragt habe, er wird ja demnächst 60, wie er denn so seinen 60. Geburtstag feiern wird, hat er dann gesagt, ja, den verdränge ich natürlich. Aber eigentlich ist doch das Schönste, wenn man dann am Geburtstag selber mittags so um 1 oder 2 denkt, möchte ich heute Abend noch Freunde treffen, dann rufe ich einfach rundum an und wer Zeit hat, kommt. Und wer nicht kommen kann, der ist eben nicht da und meistens werden das ja die schönsten Feste.
Inwiefern unterscheidet sich Magazinjournalismus für den Mann mit dem für die Frau? Das klären wir gleich hier noch bei D-Radio Wissen mit dem Mann, der nach dieser Sendung hier von uns den Spitznamen Baron Brümmer bekommt. Das ist Zeitmagazin-Mann, Chefredakteur Christoph Arment.
Ihr seid gemein.
Das hier nennt sich D-Radio Wissen und was mit Medien? Das emanzipierte Medienmagazin.
Christoph Arment ist noch bei uns als Chefredakteur vom neuen Zeitmagazin Ableger. Zeitmagazin Mann. Wir wollen jetzt auch noch über guten Männerjournalismus reden.
Wobei, warum gibt es eigentlich nicht Zeitmagazin Frau?
Das ist eine Frage, die wir diese Woche oft gehört haben und eigentlich eine gute Frage.
Also wenn sie dann noch wenn, gut wenn ist, Gründe, wenn ihr so schön aufgehört habt,
wenn die, wenn die, na, wenn ein Magazin wie Zeitmagazin Mann, das ja zweimal im Jahr jetzt erscheinen wird, diese Frage provoziert, dann denken wir ja auch drüber nach, aha, interessant. Ja, wer weiß.
Inwieweit unterscheidet sich denn eigentlich Magazinjournalismus für einen Mann mit dem für die Frau?
Es sind ja zweimal, es geht ja immer um die menschliche Seite des Nachdenkens. Beim Magazinjournalismus und um Menschen, die man porträtiert oder interviewt, aus deren Leben man lernt. Ich glaube, was neu ist im Journalismus für Männer, dass es eben, Gott sei Dank, ja immer mehr Männer gibt, die sich auch selber in Frage stellen, die darüber nachdenken, wie möchte ich leben, die vielleicht auch schon ein bisschen was erlebt haben und Erfahrungen gemacht haben und sich fragen, was kommt denn jetzt noch, wie mache ich das jetzt, was möchte ich eigentlich in meinem Leben noch ändern. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Titelgeschichte im Zeitmagazin, die hieß Der therapierte Mann, weil man tatsächlich jetzt auch schon sehen kann in den Krankenversicherungszahlen, Statistiken, dass endlich mehr Männer auch Therapien machen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass Männer darüber nachdenken, wie sie leben wollen, wie sie selber sein wollen. Und ich finde das eigentlich ein gutes Zeichen.
Ich habe mir immer so Gedanken gemacht, ob das nicht auch eigentlich so ein bisschen Neid auf so eine ganz klassische Frauenzeitschrift war, nur jetzt unter dem Deckmantel, wir wollen A, auch eins und B, auch so mit dieser Leitfrage der Entscheidungstreffen, weil wenn man so ein bisschen durchblättert, dann sind da so Modestrecken. Ich habe meine Lieblingsseite ist so ein Typ mit Mantel, den Mantel sieht man nicht so ganz, und aber ganz steht natürlich, Johannes trägt einen Moleskinmantel mit extra Kapuze von Prada. Das gehört schon dazu, oder?
Naja, also es gibt ja im Leben die ganz großen Entscheidungen. Also mit wem möchte ich leben, wie möchte ich leben, wo möchte ich leben. Aber es gibt da auch die banalen, schönen, kleinen Alltagsfragen. Welche Turnschuhe will ich tragen oder auch nicht? Und dazu gehört ja zum Beispiel auch Mode. Und da gehören auch die schönen Dinge, ob ich jetzt ein schönes Küchenmesser haben möchte oder welche Kaffeemaschine ich gerne hätte. Wir haben ja vorhin schon über Kaffee gesprochen. Also natürlich spielt der Konsum auch eine Rolle, weil die schönen kleinen Dinge ja auch zum Leben gehören. Genauso wie die großen Fragen. Und ich glaube auch, dass wir eigentlich alle heute ja in der Zeit leben, in der das kein Widerspruch mehr ist. Also in der man sich eben gleichzeitig für die schönen Dinge wie für die schwierigen Fragen und die politischen Fragen des Lebens interessiert.
Sag mal, wenn du euer Magazin jetzt durchgeblättert, zu Ende geblättert hast und dann nochmal so ins Regal guckst, was da sonst noch an Journalismus und an Magazinen für den Mann steht, wie gefällt dir denn abseits vom Zeitmagazin Mann, das, was man da so sieht?
Ja, also ich lese diese Hefte eben auch nicht so. Also ich meine, das sind, ja, wie soll ich sagen, mir ist das dann oft zu, also eine künstliche Welt, die dann erzählt wird. Ja? Da werden ja von irgendwelchen, wird ja von irgendwelchen Traumwelten erzählt, Männerbilder entworfen von Männern, die unendlich viel Geld haben, die nicht arbeiten müssen, irgendwie die ganze Zeit James Bond-artig durchs Leben düsen. Ich kenne diese Männer nur nicht. Also insofern haben wir versucht, uns den Männern zu nähern, die es wirklich gibt. Wir haben zum Beispiel eine Strecke ja gemacht über Handwerker. Und das sind eben Männer, die ja oft auch aus akademischen Berufen kamen oder akademische Ausbildung hatten, aber die irgendwann in ihrem Leben das Gefühl hatten, ich möchte was mit meinen Händen machen. Und ich glaube, dass solche Geschichten eben auch in Männermagazine gehören.
Das ist echt, ich überlege gerade mal. Was ist denn eigentlich so der Punkt, wo ihr dann an der Stelle sagt, das ist eine Grenze, das möchten wir bei uns überhaupt nicht im Magazin machen. Also das ist uns zu doof.
Also wie dieses ewige Männermagazin-Thema, die Disco-Muskeln. Ne? Also wie sehe ich am besten in der Disco aus und was trainiere ich dafür? Das findet bei uns, glaube ich, nicht so statt.
Wir sind gespannt, wie es dann weitergeht. Wenn es gut läuft, ne, dann zweimal im Jahr künftig.
Ja, genau. Zweimal im Jahr. Also die nächste Ausgabe, wir sind schon mittendrin in den Planungen für die nächste Ausgabe. Die kommt im Frühjahr. Das heißt, es wird immer ein Heft im Frühjahr geben und eins im Herbst. Und ja, wir haben heute die erste Redaktionssitzung für die nächste Ausgabe gehabt. Und das ist dann auch immer schön, wenn man dann merkt, was sind die ersten Reaktionen, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an. Und wir haben ja so ein Format vorne, das heißt Meine Helden. Und in der ersten Ausgabe haben wir Ethan Hawke gewonnen. Und das ist eigentlich... Meine größte Überraschung war, dass Ethan Hawke zu seinen Helden Leo Tolstoi zählt, weil er gesagt hat, dass Leo Tolstoi ja immer es geschafft hat, über einen großen Zeitraum Geschichten zu erzählen mit seinen Romanen. Und er und Richard Linklater, also Ethan Hawke und Richard Linklater, wollten das auch unbedingt machen. Und so ist Boyhood entstanden. Das wusste ich bisher nicht.
Die viel dringendere Frage ist, wird es eine Fortsetzung über Baron Brümmer geben?
Ja, ich glaube ja, Baron Brümmer wird uns alle überleben. Also insofern werden wir natürlich dranbleiben und also wenn man die Fotos gesehen hat, möchte man ehrlich gesagt auch sofort da einziehen. Also der Mann lebt da in Portugal, da an der Küste, in einem wirklich wahnsinnig schönen Haus. Und ja, also du fährst ja öfter nach Portugal, hast du gesagt. Ich kann dir die Adresse auch nochmal genau geben.
Es total gerne.
Lohnt sich.
Sag Christoph Arment, vielen Dank für den Besuch. Zeitmagazin Mann. Wie sagt man so schön, in jedem gut sortierten Zeitschriftenhandel, hier ist ebenfalls gut sortiert Was mit Medien, euer Medienmagazin. Danke für den Besuch.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Was mit Medien, das visionäre Medienmagazin.
Wir haben euch letzte Woche hier die heißesten Fernseher der IFA vorgestellt. Heute sagen wir euch, was es darauf zu sehen gibt. Wir nehmen unsere Funktion als Service-Magazin hier auch sehr ernst.
Es ist ja Herbst, also zumindest meteorologisch und biologisch gesehen im astronomischen Kalender her, dauert es ja noch ein paar Tage. Es ist ja so, die TV-Sender, die starten in die neue TV-Saison. Immer im Herbst geht's los. Freust du dich auf was Besonderes, Dennis?
Nee, ich bin irgendwie raus gerade. Ich brauche Beratung.
Die kriegst du jetzt auf jeden Fall. Ich persönlich freue mich ja auf eine neue Star Trek Serie, die kommen soll.
Ja, ich glaube, okay, ich bin dabei.
Das Problem ist aber, es gibt da zwei Probleme. A, es ist ja nicht so richtig Fernsehen, ist ja nur Netflix, obwohl es in den USA bei CBS läuft. Und B, unser Gast schüttelt ganz heftig den Kopf. Warum? Das klären wir jetzt nämlich. Die große Frage ist ja, wie das so ist und da machen wir nämlich eine Wettervorhersage, quasi eine TV-Wettervorhersage mit Alex Krei. Er ist Redakteur beim Medienfachmagazin DWDL und jetzt live hier bei D-Radio Wissen. Schön, dass du da bist. Du, warum schüttelst du den Kopf beim Thema Star Trek?
Bei Star Trek schüttel ich immer den Kopf, weil es mich eigentlich nicht interessiert.
Dann können wir jetzt aufhören.
Komm, ja, tschüss, auf. Ne?
Danke für den Besuch, Alex Krei von DWDL.
Aber nein, ich schüttel den Kopf, weil Netflix ja nichts anderes macht als Fernsehen. Also die machen professionelle Serien, die könnten genauso gut bei RTL, bei Sat.1, bei CBS, bei NBC laufen. Da gibt es doch gar keinen Unterschied, oder?
Ich glaube, Daniel meint diesen Lagerfeuer-Moment.
Ja, das ist eigentlich aber ganz praktisch. Ich finde, wenn man so ein Netflix-Abo hat, dann muss muss man gar nicht mehr die Serien gucken, weil es ist so wie so ein Buch zu Hause. Da will man einfach nichts verraten, dann kann man auch so Serien, ja, einfach, braucht man gar nicht gucken, man kann trotzdem drüber sprechen.
Toller Vergleich mit dem Buch zu Hause, ehrlich gesagt.
Das muss ich auch nicht gelesen haben. Gefällt mir gut. Ja. Ich kann sagen, oh, ich habe gestern die dritte Staffel, gut, aber sag nichts. Ich gucke morgen noch die vierte.
Was sind denn die Highlights, auf die wir uns jetzt freuen können?
Ja, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, worauf du stehst. Winnetou kommt wieder mit Old Shatterhand. Das wird der Wahnsinn. Also auf dem Pferd, Wotan Wilke Möhring reitet für RTL durch die Prärie. Das wird, glaube ich, ein Hammer an Weihnachten. Terror, das steht im Oktober an, im 1. Das ist ein Fernsehspiel, das auf einem Theaterstück basiert von Ferdinand von Schirach. Funktioniert wie folgt. Da gibt es einen Film und die Zuschauer dürfen danach entscheiden, wie dieser Film ausgeht. Es gibt so zwei verschiedene Enden und je nachdem, wie das ausgeht, wird dann recht kontrovers danach bei Frank Blasberg weiter diskutiert.
Themenabend.
Das klingt so ein bisschen nach interaktiven Fernsehen. Endlich versucht man es mal.
Ja, und ich glaube, es klingt auch, ist auch ein ganz spannendes Thema, weil es so ein bisschen auf das Gewissen der Zuschauer anspielt. Es geht so um die Frage, hätte ein Flugzeug, in dem 164 Menschen sitzen, abgeschossen werden dürfen, um 70.000 Menschen zu retten? So, und da gibt es jetzt einen Prozess und die Zuschauer spielen quasi Richter und sollen diese Frage klären. Das ist gar nicht so einfach.
Alles Eigenproduktion, ne? Wenn ich das so, wie hoch ist so das Level der Eigenproduktion in dieser Saison?
Das ist schon recht hoch. Das liegt auch so ein bisschen, gerade auch bei den Privaten, daran, dass aus Amerika irgendwie gar nichts mehr so richtig nachkommt, vor allem im Serienbereich, was die Serien angeht, die eine fortlaufende Handlung haben. Das ist gerade richtig gefragt in Amerika, aber das braucht RTL zum Beispiel gar nicht. Die wollen es lieber so klassisch CSI haben, dass eine Folge quasi nach 60 Minuten vorbei ist und dann gucke ich mir doch die nächste an und dann brauche ich quasi gar nicht drüber nachdenken und dann kann ich auch mal eine Folge verpassen. Und das fehlt so ein bisschen in Amerika.
Das sind diese Monster of the Week Folgen sozusagen.
Ja, genau. Ja. So. Also das gibt es irgendwie nicht so richtig und deswegen hat RTL für diese Saison nur eine US-Serie angekündigt, eine neue, und das ist Shades of Blue mit Jennifer Lopez. Mehr gibt es gar nicht.
Das ist eigentlich interessant, wenn du dir mal das auch anschaust. Du hast jetzt schon mal so einen Trend skizziert. Fallen dir weitere Trends auf?
So ein weiterer Trend, finde ich, ist so der Game-Show-Trend gerade. Der passt vielleicht ein bisschen in diese Zeit rein, wo doch sehr viel auf der Welt passiert. Da will man sich zurücklehnen, entspannt mal zuschauen, wie wieder das Familienduell aus der Kiste kommt und Jeopardy gespielt wird. So ein bisschen Quiz und
ziemlich viel Retro, ne? Also von Winnetou und das, was in unserer Fernsehkindheit da passiert ist.
Stimmt, in Amerika übrigens auch so. Da werden ganz viele Kinofilme, Minority Report wurde letzte Saison wieder auf den Schirm gebracht. Und das schwappt so ein bisschen bei uns, zu uns auch rüber. Bei NBC in Amerika sind Game Shows gerade der große Hit. Also die ganze Sachen, die wir auch bei uns jetzt auf einmal wieder sehen. Und das Herzblatt kommt wieder bei Sat.1 Gold. Da seid ihr doch bestimmt ganz vorne mit dabei.
Da oder? Bin ich mit Susi.
Susi ist auch wieder dabei. Die ist natürlich auch wieder dabei. Ich finde, die könnte hier noch so ein bisschen hier noch die Station Voice geben. Aber,
die laden wir mal ein.
Ne, das wäre gut.
Ja, klar.
Aber das kommt irgendwie wieder. Und so ein weiterer Trend ist so Action-Game-Shows, glaube ich. Gerade so im Sommer lief Ninja Warrior sehr, sehr gut. War der große Hit. Lief weltweit super, in Deutschland jetzt auch. Und da hat RTL gleich angekündigt, wir machen noch was. The Big Bounce.
Da fand ich das Interessante. Da habe ich mir so überlegt, dass die sind ja auch, glaube ich, ein bisschen, weil das Format war ja schon über YouTube bekannt geworden, über Internetvideos, Facebook-Videos. Das hilft da auch schon so ein bisschen, so Formate vorzubereiten für die Zuschauer.
Ja, irgendwie schon. Ne? Ich glaube, so die richtigen Hardcore-Fans, die das schon immer nach Deutschland bringen wollten oder das schon hier sehen wollten, die waren schon da gut vorbereitet.
Und was ist das neue Format, was RTL da angekündigt hat?
Big Bounce. Mhm. Das funktioniert, also man hat noch nichts davon gesehen, aber es funktioniert irgendwie so, dass die Kandidaten über irgendwelche Hindernisse drüber springen müssen und es soll ganz lustige Bilder geben. Also scheint ordentlich zu sein. Wird vielleicht im Herbst kommen, aber auch vielleicht erst Anfang des Jahres.
Was mit Medien, D-Radio Wissen, der Club der toten Sender. Nee, warte mal, das Medienmagazin der roten Bände. Nee, wie war denn das, Daniel?
Was mit Medien, das Medienmagazin?
Ja.
Gehört haben wir Hurricane, Mrs. Mister. Und das ist Alex Kai vom DWDL ist weiter bei uns ja ein, da hast du gleich die Ohren gespitzt und gesagt, so, Moment.
Das ist der Titelsong zum Club der Roten Bänder und die Serie geht weiter im November in die zweite Staffel und das war einer der großen Überraschungserfolge des letzten Jahres.
Das ist ja immer eh das Schöne, wenn auf einmal so Überraschungsformate da sind. Also viele freuen sich gerade jetzt, dass die Höhle der Löwen so für so Zuschauerquoten einfährt und dass das echt gut läuft, dass das hier auch in Deutschland gut ankommt. Siehst du denn da auch so Formate auf uns zukommen, wo du sagst, so hey, die haben wirklich Potenzial zu überraschen?
Oh, das ist immer sehr schwer, finde ich, da so eine Prognose abzugeben, weil man sich die dann auch erstmal anschauen muss. Also, nee, das finde ich echt schwierig, weil häufig sind es tatsächlich die Sachen, die mit denen du überhaupt nicht rechnest. Letztes Jahr, schau mal, da hat jeder auf Deutschland 83 geguckt. Alle haben sich quasi die Finger warm geschrieben, blutig geschrieben und haben gesagt, das ist die Hitserie, das ist die Hitserie. Das wollte am Ende keiner sehen.
Aber dass das kein Quotenerfolg wird, das war ja auch schon so ein bisschen mit Ansage, oder?
Ja,
oder war die Hoffnung war größer.
Vielleicht war die Erwartung dann irgendwann, man hat es halt so spät ausgestrahlt, dass irgendwann die Erwartung so hoch war.
Weiß man denn schon, wie es weitergeht bei dem Thema?
Ja, man munkelt wohl, dass Amazon da einsteigt und dass RTL da gar nicht mehr so viel zu sagen hat. Also das wäre dann tatsächlich eine interessante Wendung. Hätte es so noch nicht gegeben.
Und was ist so aus deiner Sicht, gibt es was, wo du sagen kannst, das dürfte in die Hose gehen? Wo bist du skeptisch?
Also zum Beispiel, was ich zum Beispiel etwas schwierig finde, ist Adam sucht Eva. Dieses Mal mit nackten Prominenten. Das bläst RTL zum Event an 7 oder 8 Abenden hintereinander auf mit Ronald Schill. Also ich weiß nicht, ob ihr Ronald Schill schon mal komplett nackt gesehen habt. Also das weiß ich nicht, ist schwierig. Da ist so ein Teppichluder dabei. Das ist so ein Format, dem würde ich zumindest wünschen, dass es jetzt nicht so gut läuft.
Ich vermute mal, das wird irgendwie dann doch seine Zuschauer finden.
Wo ich auch skeptisch bin, ist bei Sky One. Das ist ein neuer Sender von Sky. Die machen eine Show namens Masterchef, eine Kochshow. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, ob das Sky-Publikum unbedingt auf die 1000. Kochshow gewartet hat. Also da hätte ich mir zum Start vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht.
Das ist ja eh so ein bisschen interessant, dass einige Sender oder Anbieter mal was ganz Neues machen. Wie zum Beispiel sind wir ja eher bisher Fiction von Netflix gewöhnt und die arbeiten ja auch daran, eine richtige Show zu liefern. So eine richtige.
Das passt auch so ein bisschen hier zu dieser Ninja Warrior-Geschichte. Da haben die auch in Deutschland Kandidaten gesucht. Also die sind auch dabei, sich breiter zu orientieren. Also die machen auch Dokumentationen. Da sind die gerade vorne dabei. Da hat jetzt Amazon, glaube ich, vor ein paar Tagen auch eine Kochdokumentation angeschaut, die so ein bisschen Richtung Kulinarik gehen soll und die Schönheit des Lebens. Also ich glaube, da tut sich einiges. Und wir sollten uns hüten, Streamingdienste immer nur in Richtung Fiction abzustempeln. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir wissen bei denen auch nie, was Flops sind. Also
und was
gibt's bei denen nicht?
Ja, was Fiction angeht bei den Streamingdiensten, was wäre da so der Blick auf die neue Saison?
Also, wenn ihr es etwas weiblicher mögt, dann gedacht, dann vielleicht die Gilmore Girls. Die kommen nämlich zurück bei Netflix. Im November geht es damit weiter. Vierteilige Miniserie, das ist unter Umständen ganz nett. Ich freue mich aber recht persönlich, dass es mit Goliath weitergeht. Das ist eine Serie von David E. Kelly, der hat zum Beispiel Ally McBeal geschrieben und der macht jetzt für Amazon eine neue Anwaltsserie. Die ging so ein bisschen bisher unterm Radar durch, aber ich glaube, das könnte ganz, ganz nett werden.
Das hört sich eigentlich alles ziemlich gut an, wenn du das mal so bewerten würdest, die anstehende TV-Saison. Bevor ich meine Frage stelle, noch eine andere Frage. Kann man die eigentlich das noch so sagen, dass das echt so eine Konzentration auf den Herbst gibt und dann geht alles los? Oder wird das schon nicht mittlerweile auch viel mehr gestreut?
Ja, also schon. Also jetzt die nächsten Wochen starten schon einige neue Formate. Also Sat.1 hat jetzt hier zum Beispiel wieder die Big Brother Saison eröffnet, eine neue Kochshow. RTL hat diese Woche was gestartet. ProSieben hat die ersten Sachen schon wieder abgesetzt. Also da kommt schon ab September hier, da geht es schon richtig los. Das kann man schon feststellen. Bei so Streamingdiensten, die versuchen natürlich auch übers ganze Jahr hinweg zu streuen. Die kennen das gar nicht mehr so richtig.
Und wie wird denn jetzt die anstehende TV-Saison? Wird es eher so geprägt von vielen Hochs oder heiter bis wolkig oder eher müssen wir uns ein bisschen auch auf eine Regenzeit einstellen?
Ja, ich hoffe zumindest, dass diese Saison wieder etwas fröhlicher wird. Wir hatten mal so eine Zeit im Fernsehen, das liegt noch gar nicht so weit zurück, bei der immer alles größer, schneller, toller werden musste. Die Effekte wurden immer größer. Dieter Bohlen hat sich jedes Jahr noch neue Beleidigungen ausgedacht und das wurde alles so ein bisschen zurückgefahren. Das finde ich persönlich ganz entspannt und ich glaube, so geht das auch eigentlich weiter, weil die Welt ist schon schlecht genug. Da möchten die Leute womöglich ein bisschen Entspannung haben.
Sagt Alex Kai vom Medienfachmagazin dwdl.de. Mit ihm haben wir einen kleinen Ausguck gemacht auf die neue TV-Saison. Danke für den Besuch.
Gerne.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin. Heute Überraschung beim Europäischen Gerichtshof. Da ist nämlich eine große Verlinkungsfrage geklärt werden.
Der EuGH hat geklärt, dass rechtswidrig handelt. Darf ich das mal so juristisch ausdrücken? Wer genau weiß, dass hinter einem Link illegal abrufbare Werke stehen und damit dann auch noch Geld machen möchte?
Bisher war es ja eigentlich immer echt so, linken durftest du alles so, dann benutzen, dann aber auf eigene Gefahr. Ist jetzt nicht mehr so. Konkret ging es da so ein bisschen, hatte das was mit dem Playboy zu tun?
Ja, genau. Also diese niederländische Website, um die es geht, die hat Links zu anderen Seiten gepostet und darauf waren Nacktfotos von einem niederländischen TV-Star zu sehen. Waren eigentlich für den Playboy gedacht, diese Fotos, aber der Playboy mit diesen Fotos war bisher auch noch nicht erschienen. So, also die waren noch frisch. Und der Verleger wollte jetzt diese Links entfernen lassen. Diese Seite hat sich geweigert und jetzt muss sie rechnen mit Schadensersatzanforderungen.
Die große Frage ist natürlich, was will uns dieses Urteil sagen? Was heißt denn das für unsere medialen Aktivitäten im Netz? Und wie ist das jetzt so, Dennis, wenn du mal deinen Blog jetzt schon an den Start gebracht hättest, ja, und da Links drauf sind, musst du da jetzt immer nochmal alles durchgehen und prüfen, ob die Inhalte urheberrechtlich sauber sind, die da verlinkt sind?
Macht jetzt nicht direkt was, bei kleineren Blogs zumindest nicht, weil es geht nur darum, dass das Urteil Unternehmen trifft, die mit diesen Links auch Geld verdienen. Also wenn ich jetzt ein größeres Blog richtig Geld damit mache, also mit Magazincharakter mehr hätte, dann wird es
problematisch. Wahrscheinlich Werbeanzeigen, nehme ich mal an.
Genau, das ist ja oft so die Trennung zwischen kommerziell und nicht kommerziell, dann wird es problematisch. Aber jetzt so kleinere private Blogger trifft es nicht.
Sagt der EuGH, spannendes Urteil, haben wir kurz euch vorgestellt hier bei Was mit Medien. Und das war sie auch schon wieder, unsere Medienmagazin-Ausgabe vom 8. September 2016. Die 466. Ausgabe übrigens schon, Herr Peller.
Herr Horn, aber ist egal. Ach. Nächste Woche, großes Special hier von den, ich übergehe das ein, nächste Woche großes Special hier von den Tutzinger Radiotagen.
Ich freue mich sehr drauf, die steigen am Wochenende. In Tutzingen finden die Tutzinger Radiotage wieder statt und wir haben ja mit euch zusammen ganz viele Talente ausgecrowdsourced sozusagen. Es haben sich dieses Jahr so viele beworben wie noch nie und Dennis, es war nicht einfach, die auszuwählen, die sechs, ne?
Es war super schwierig, aber wir haben sechs gefunden und die hört ihr nächste Woche hier bei uns.
Wir treffen sie schon am Samstag, machen mit denen ein cooles Projekt und die Ergebnisse dann nächsten Donnerstag 20 Uhr hier bei D-Radio Wissen. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.